Beim Militär ist es zum Beispiel der Befehlsgehorsam und bei persönlichen Verhältnissen die Beziehung des Dieners zum Hausherrn oder des Schülers zum Lehrer.
Ja, aber wie kann eine Nachfolge deiner Meinung nach konkret aussehen? Hast du da irgendwie ein Beispiel im Kopf, wo du sagst, das war Nachfolge für mich, da habe ich es besonders deutlich gesehen?
Bei Nachfolge kann man zum Beispiel sehr viele Beispiele bringen von berühmten Persönlichkeiten oder auch normalen Menschen. Du wirst jetzt zum Beispiel denken, dass ich in meiner Arbeitszeit nichts Besseres zu tun habe, als in Kirchen herumzusteigen. Aber wenn die Zeit es zulässt, mache ich das nun mal gern. Und einmal war mein Kollege und ich in Dresden unterwegs und wir kommen auf dem Heidenweg an einer Kirchenruine aus dem Zweiten Weltkrieg vorbei. Sie war so groß wie die Jakobikirche und ringsherum waren Baustellenzaun wie bei unserer Kapelle. Im Eingangsbereich lagen viele Möbelteile herum und alte Schränke standen da. Es sah aus wie Sperrmüllsammlung. Mein Kollege fragte zu meinem Erstaunen, wollen wir uns die Kirche anschauen? Ich sagte ja gerne. Mein Kollege wollte eigentlich nur nach brauchbaren Dingen Ausschau halten. Wir gingen an den Möbeln durch einen großen Steinbogen hinein. Die Kirche war groß gewesen, hatte noch ihren Turmansatz, die Umfassungsmauern standen noch, das Dach war weggebrannt und man sah den blauen Himmel. Plötzlich wie aus dem Nichts kam ein Mann auf uns zu und freute sich, uns zu sehen. Toll, dass Handwerker noch so schnell kommen können. Kann ich euch das Problem zeigen, sagte er. Mein Kollege antwortete, ich glaube, es ist ein Missverständnis, wir haben gar keinen Auftrag. Da fragte der Mann höflich, was wollt ihr denn dann? Ich sagte, die Kirche anschauen. Der Mann sagte plötzlich, oh, Moment, Entschuldigung, ich hole die Schlüssel. Er kam wieder und wir folgten ihm. Es ging Richtung alten Altar und dann dahinter. Und währenddessen erzählte er uns die ganze Kirchengeschichte. Er schloss eine Tür auf und wir gingen in den Keller. Dann zeigte er uns seine Gemeinde. Es war ein schöner Gottesdienstraum, ein Viertel ungefähr so groß wie unsere Kapelle, also nur das Stück. Und er sagte, wenn alle da sind, feiern 22 Leute hier Gottesdienst. Und dann gingen wir wieder hinaus. Plötzlich ein Krawall und wir schauten zum Kircheneingang. Dort fiel ein Kleiderschrank in sich zusammen und ein kräftiger Junge stand im sich verziehenden Staub. Der Mann fragte den Jungen, wie war dein Tag? Geht so, kam zurück und der Junge kam herein. Dann sagte der Mann, Entschuldigung für den Lärm. Es mag zwar ungewöhnlich sein, aber das ist unsere Jugendarbeit. Ich baue die Schränke zusammen. Die Kinder können sich nach der Schule abreagieren. Wir sind ja ein Problemviertel. Die Kinder machen ihren wutfreien Lauf draußen an den Schränken. Hier drin machen wir dann friedlich die Hausaufgaben und dann Spiele. Eigentlich, sagte der Mann, sollte ich allein auf den Bauzaun aufpassen, dass niemand unerlaubt die Kirche betritt. Aber die Kinder, die hier vorneweg gespielt haben, weil sie keine richtige Familie oder Zuhause haben, taten mir leid. Also habe ich den Zaun aufgemacht, das alte Seitenschiff mit Biertischgarnituren hergerichtet und die Kinder hereingebeten. Nach und nach hat sich dann alles so ergeben. Dann hielt er kurz inne und sagte zum Schluss, ich habe noch nie so wenig verdient wie jetzt, aber ich war auch noch nie so glücklich.
Das ist eine sehr interessante Geschichte. Jetzt aber die Frage, was Jesus eigentlich zum Thema Nachfolge sagt. Und deshalb lese ich jetzt den Predigttext auf Lukas 9, Vers 57 bis 62. Nachfolge duldet keinen Aufschub. Unterwegs wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Herr, ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortete ihm. Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einem anderen forderte Jesus auf, komm mit mir. Er erwiderte, ja Herr, aber vorher lass mich mit meinem Vater bestatten. Da antwortete Jesus, überlass den Toten, ihre Toten zu begraben, du aber sollst die Botschaft von Gottes neuer Welt verkünden. Noch einer sagte zu Jesus, ich will mit dir gehen, Herr. Sobald ich mich von meiner Familie verabschiedet habe, komme ich mit. Ihm antwortete Jesus, wer beim Pflügen nach hinten blickt, den kann Gott in seiner neuen Welt nicht brauchen. In diesem Text werden eine Vielzahl von Dingen angesprochen, die Nachfolge betreffen. Ich habe mir mehrere ausgesucht und möchte jetzt dazu sprechen. In Vers 58 geht es zum ersten Mal darum, dass Jesus eigentlich heimatlos ist. Der hat keinen Ort, wo er zur Ruhe kommen kann. Und damit geht auch die Besitzlosigkeit einher. Wenn du keinen Ort hast, wo du irdischen Reichtum anhäufen kannst, dann besitzt du ihn auch nicht. Aber was bedeutet das für uns? Heimatlosigkeit und Besitzlosigkeit. Das bedeutet nicht, dass wir alle unsere Heimat verlassen sollen, aus unserem Zuhause hinausgehen. Das bedeutet es nicht. Besitzlosigkeit bedeutet auch nicht, dass wir alles, was wir haben, verschenken sollen. Das ist nicht der Grundgedanke. Das bedeutet, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, wir bereit sein müssen, unser gewohntes Umfeld zu verlassen, unsere Komfortzone. Dass wir auch akzeptieren, dass es Orte in unserer Gesellschaft gibt, die eben nicht so perfekt sind. Und dass wir genau da anfangen zu arbeiten. Du und wir sind im Glauben herausgefordert und das geht nicht in einen eingeschränkten Blickwinkel der Gesellschaft. Es gibt Drogen, Gewalt und es gehört genauso zu unserer Gesellschaft wie alles andere auch. Und wenn wir dann versuchen, in unserer heiligen christlichen Welt zu bleiben, wird es nicht funktionieren, genau dort anzugreifen. Und deshalb glaube ich, ist es ein großer Segen, Christ zu sein, genau an diese Orte zu gehen und zu sagen, das muss anders gehen, das geht anders. Besitzlosigkeit bedeutet aber auch nicht, dass wir alles, was wir besitzen, verschenken müssen. Das habe ich ja bereits gesagt. Na, das bedeutet mehr, dass wir alles, was wir besitzen, von Gott geschenkt bekommen haben und dass wir es deshalb auch für Gott einsetzen sollten. Mein Geld, mein Haus, mein Auto. All das lässt sich für Gott einsetzen. Aber es geht nicht mal nur um Besitz, sondern es geht auch um ganz einfache Sachen, wie Zeit, wie Freundschaft. Das lässt sich so gut und so schnell teilen. Und es, denke ich, gar nicht mal so schwer, wenn wir anfangen, uns an unseren Mitmenschen zu interessieren. In Vers 59 bis 60 steht: Einen anderen forderte Jesus auf, komm mit mir. Er erwiderte: Ja, Herr, aber vorher lass mich noch meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du sollst die Botschaft von Gottes neuer Welt verkünden. Das bedeutet, dass du dich auch nicht durch deine Familie, von deiner Grundaufgabe, von deiner Nachfolge ablenken lassen solltest. Oder von Menschen, die vor Gott tot sind, die ihn abgeschrieben haben und sagen, damit will ich auf gar keinen Fall was zu tun haben. Es ist gut, auch in diese Menschen Kraft zu investieren, zu versuchen, sie der Botschaft näher zu bringen. Aber du darfst dich nicht von dem, was sie sagen, beeinflussen lassen. Einfach anfangen, selbst daran zu zweifeln, denn du weißt, wie gut diese Botschaft ist. Und diese Familie oder auch diese Menschen werden eigentlich durch die Gemeinschaft, die wir im Glauben haben, ersetzt. Und dort dürfen wir Kraft schöpfen, auch zu denen hinzugehen und zu zeigen, wie gut doch unsere Botschaft ist. Wie gut Jesus und auch der Vater ist, dem wir nachfolgen, warum es sich so lohnt. Sobald du nachfolgst, wirst du Gottes Reich verkünden. Du wirst zeigen, wie gut das ist, jede Stunde und jeden Tag deines Lebens. Du wirst zum Zeugnis, zu einem lebendigen Zeugnis für Gott. Und das ist eine der besten Zusagen, die wir haben. Im Musical Esther von Adonia gibt es einmal die Zeilen in einem Lied: Es ist deine Entscheidung, es ist deine Stimme, es ist deine Zeit. Du machst den Unterschied. Wenn wir uns das jetzt anschauen, müsste es doch heißen: Es ist deine Entscheidung zur Nachfolge. Es ist deine Stimme, die du für Gott erhebst. Es ist deine Zeit, die du für Gottes Reich einsetzt. Du machst den Unterschied. Wenn wir uns das anschauen, haben wir eine riesengroße Kathedrale, an der wir bauen. Und wir haben einen Baumeister, der jeden von uns sieht. Jeden einzelnen Stein, ob das Fundament, ob den Bogen von dem Fenster oder ob es eben die Kirchturmspitze ist. Wir alle werden gesehen und Gott sieht uns genau an und weiß, dass wir an dem Ort, wo wir sind, genau richtig sind. Dass wir da, wo wir investieren und arbeiten, dass es genau unser Platz ist. Dass wir da, wo wir nachfolgen, genau richtig sind, einfach weil er uns so sehr liebt und uns mit allen Aufgaben und allen Dingen, die wir dazu brauchen, diese Aufgabe zu bewältigen, ausgestattet hat. Weil wir eine Vielzahl von Gaben haben, die wir für Gott einsetzen dürfen. Weiterhin wichtig ist aber auch, dass es zwei Wege gibt, Jesus wird einmal angesprochen. Es gibt andere, die ihm nachfolgen wollen und zum Zeugnis für ihn werden. Es gibt aber auch andere, die spricht Jesus konkret an. Er fordert zur Nachfolge auf. Zur Nachfolge, um zu zeigen, was es denn bedeutet, ein Christ zu sein. Was es denn bedeutet, auch nach 2000 Jahren zu sehen, wie dieser Mensch gelebt hat und es auch ein Stück weiterzugeben, wie er gehandelt hat, ist dann besonders wichtig. Ich hoffe auch für uns, dass wir uns immer wieder auffordern lassen, diesen Weg zu gehen und das mit dem Besten und mit dem Wichtigsten, was wir haben, mit all unserem Sein und unserem Leben. Aber für was folgen wir eigentlich nach? Ja, für das Reich Gottes. Aber was bedeutet das denn? Es gibt da ganz wichtige Punkte, die ich glaube, die das Reich Gottes etwas so Besonderes machen, weil dieses Reich eben ein anderes ist, als wir das auf Erden kennen. Es ist einmal die Gleichberechtigung und die Aufhebung der Ausgrenzung. Die Gleichberechtigung, das ist so ein viel genutztes Wort in unserer Gesellschaft, die Gleichberechtigung. Aber ist denn ein Mensch wirklich immer zu 100% objektiv? Können wir das überhaupt zu 100% objektiv sein und zwei Menschen gleich bewerten? Werden wir nicht immer irgendwo einen Kritikpunkt finden? Vor Gott ist das anders. Das Herkunftsland ist egal, ob Uganda, Nigeria, Spanien, Frankreich oder Deutschland. Das ist was, woran wir uns immer wieder erinnern müssen. Aber das Beste ist, dass bei der Gleichberechtigung auch unsere Fehler nicht mehr so schwer tun. Dass wir sehen dürfen, dass vor Gott alle Fehler haben und alle nicht perfekt sind. Und genau das ist doch das, was uns gleichstellt. Und genauso ist es auch hier in dem Text. Jesus spricht alle an, weil er eben sieht, dass sie alle gleich vor ihm sind. Er macht keinen Unterschied und sagt, nein, den spreche ich nicht an, weil er diesen Fehler hat. Nein, den spreche ich nicht an, weil er diese Vorgeschichte hat. Das macht Jesus nicht. Das Wichtigste ist aber auch am Reich Gottes, dass es die Aufhebung des Leistungsdenkens gibt. Das Reich Gottes kann man sich nicht verdienen, man kann es sich nicht erarbeiten. Und das ist doch ein Gedanke, der uns so schwer fällt. Weil wir nämlich in einer Gesellschaft leben, die so auf Leistung getrimmt ist. Du musst leisten. Du musst das und das schaffen. Und das lernen wir doch schon in der Schule. Ich weiß aber, wenn ich mir das Reich Gottes erarbeiten müsste, bekäme ich nur ein Ungenügend. Eine glatte 6. Das würde nichts werden. Ich bekomme das Reich Gottes aber geschenkt. Auch Geschenke sind zu unserer Welt ja ein Unterschied. Sogar zum Geburtstag gibt es doch eine Vorleistung. Du musst doch erstmal einen Geburtstag haben, um dieses Geschenk, das deine Familie schenkt, zu erhalten. Bei Gott ist das anders. Du hast nicht erst Geburtstag, um das Reich Gottes zu bekommen. Nein, du bekommst es einfach so. Weil Gott dich so sehr liebt, dass er sagt, ich investiere in dich, ich gebe dir all diese Gaben, die du hast, und du setzt sie für mich ein. Und es ist mir nicht wichtig, wie lange du das machst, ob du schon seit 10 Jahren, seit 15 Jahren oder seit 20 Stunden arbeitest. Selbst wenn es nur 5 Minuten sind, hast du das Reich Gottes verdient. Weil ich sehe, dass du mir nachfolgen willst und es mit deinem ganzen Herzen und allem, was du bist. Auch in diesem Bibeltext ist die Leistung der Menschen egal. Er sagt nicht, du musst erst das und das geleistet haben, um mir nachfolgen zu dürfen. Nein, du darfst nachfolgen und er spricht dich an und sagt, du, willst du mir nicht nachfolgen? Willst du nicht zu mir kommen, einfach weil die Botschaft, die ich habe, so gut ist? Ganz wichtig ist aber auch, dass im Reich Gottes die Vorgeschichte unwichtig ist. Alles, was wir vorher getan haben, hat Jesus ans Kreuz getragen, all unsere Schuld. Und das sieht man auch in dieser Geschichte. Wir wissen nicht, was diese Männer, die hier angesprochen werden, vorher gemacht haben. Es können Pharisäer sein, es kann aber auch ein Mörder sein. Und es ist das, was uns ab und zu so schwer fällt. Und dennoch trägt Jesus diese Schuld ans Kreuz. Und das ist doch das Beste. Ich weiß, dass ich mit meiner Vorgeschichte Gott nie genügen würde. Das würde ich nicht schaffen. Aber ich weiß, dass es einfach so gut ist, dass er das Reich Gottes mir trotzdem schenkt. Und dass die Vorgeschichte und alles, was ich bisher falsch gemacht habe, dabei nicht mehr ins Gewicht fällt. Das ist der größte Segen, den wir haben dürfen.
Jesus spricht in Vers 62, wer seine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Nach diesen Worten sendet Jesus im nächsten Kapitel 72 Jünger aus. Der Pflug ist ein sehr bekanntes Arbeitsgerät und er existierte in Palästina schon vor der Landnahme Israels. Der Pflug wurde oft von zwei Rindern oder auch zwei Eseln gezogen und die Funktionsweise ist folgende. Der Pflüger lenkt den Pflug mit entsprechendem Druck auf das Lenkholz, auch Sterz genannt, während er die Tiere, die paarweise mit Stricken unter das Joch gebunden waren, mit dem Stachel antrieb. Das ist eine schwierige Definition, ich lese nochmal. Der Pflüger lenkt den Pflug mit entsprechendem Druck auf das Lenkholz, auch Sterz genannt, während er die Tiere, die paarweise mit Stricken unter das Joch gebunden waren, mit dem Stachel antrieb. Der Stachel wiederum ist ein Stab mit einer Metallspitze an der einen Seite und an der anderen Seite mit einer kleinen Schaufel. Mit der Spitze trieb man die Tiere und mit der Schaufel wurde Erde und Unkraut vom Pflugschar entfernt. Dieser Stachel oder auch Rinderstecken wurde auch als Waffe eingesetzt und rettete einmal Israel, als Shamgar, der Sohn von Anat, 600 Philister mit dieser Waffe erschlug. Das steht in Richter 3, Vers 31. Wenn man pflügt, hat man also sprichwörtlich alle Hände voll zu tun. Man muss durch Druck die Furchentiefe bestimmen, die Tiere lenken und antreiben und man kann sich durch Unachtsamkeit mit dem Rinderstecken, was ja eine Waffe ist, schwer verletzen. Deshalb ist ein Zurückschauen am Pflug nicht ratsam, nicht nur der schiefen Furche wegen. Aber ich kann entscheiden, ob ich an den Pflug gehe oder nicht. In dieser Phase kann ich noch zurückschauen, habe ich aber den Griff einmal in der Hand und mich entschieden, also Ja gesagt und damit die Furche angefahren, geht es unwiederbringlich los. Ich kann während des Pflügens auf dem Feld schlecht Pause machen, denn lasse ich die Zügel los, sind meine Tiere weg und die Furche dahin. Lasse ich die Zügel schleifen, wird die Furche zu flach und die Frucht hat keinen Tiefgang. Jesus ruft uns mit diesem Wort zu einem klaren und eindeutigen Lebens- und Arbeitsstil ohne ständiges Aus- und Abschweifen auf. Ich muss beim Pflügen bei der Sache bleiben, um ans Ziel zu kommen. Ich muss beständig mit Gott arbeiten. Wenn ich den Pflug auf Gemeindearbeit bzw. Gemeindebau beziehe, sind Aufgaben Teil der Nachfolge. Jeder sollte seine Talente und Gaben einsetzen, aber er darf sich nicht über Leistung und Lob definieren. Der Mensch, der neigt leider dazu. Denn das Reich Gottes, das kann ich mir nicht erarbeiten. Und im Gotteshaus wird Gott und nicht der Mensch gelobt. Wobei Anerkennung der Mitarbeit etwas völlig anderes ist. Es gibt Aufgaben, die man von einem Vorgänger als Nachfolger übernimmt. In Gemeinden hört man dann oft, ich hatte Angst vor der Aufgabe, weil ich mich an meinem Vorgänger messen musste. Diese Person hat einen Pflug bekommen, der am Pflugschar silbern glänzt und die Sterzgriffe golden schimmern, die Zugtiere kräftig sind. Der Pflug wurde gut geführt. Der Nachfolger hat Angst, etwas falsch oder kaputt zu machen. Aber wer misst hier oft den Pflüger? Der Mensch, der außen steht, manchmal viel besser weiß und manches anders könnte, es aber an diesem Pflug leider nicht tut. Offene Hinweise sind hier lehrhafter als verdecktes Reden. Andere sehen einen rostigen Pflug am Feldrand. Er ist lange nicht bewegt worden. Ihn zu nehmen macht auch Angst. Geht er überhaupt noch? Komme ich mit ihm überhaupt vorwärts? Wäre das überhaupt eine Aufgabe? Angst, Dinge zu tun, die schiefgehen könnten. Arbeit ohne Anerkennung. Eine Arbeit, die so eigentlich nicht gemeint war, wie in unserer Eingangsgeschichte. Aber schlafende Pflüge sind keine Löwen. Man kann und darf sie wecken. Und dann gibt es Pflüge, die gehen die ganze Zeit und keiner bemerkt sie. Sie sind aber wichtig für den Segen der Gemeinde. Beten ist mit die wichtigste Aufgabe, denn von Gott wird alles geschenkt, was unsere Gemeinde zusammenhält. Habe ich mich aber einmal für eine Aufgabe oder eine Berufung entschieden, also einen Pflug in die Hand genommen, muss ich mir mit Jesus einen Fixpunkt suchen und auf diesen zusteuern. Ein Fixpunkt kann auch zeitlich begrenzt sein. Aufgaben können weitergegeben werden, denn wenn der Fixpunkt, also das Ziel, erreicht ist. Keiner soll sich kaputt arbeiten. Die Jünger im Lukas Kapitel 10 sind auch nach ihren Aufgaben alle wieder zurückgekehrt. Nachfolge ist bei Jesus immer geradlinig. Jesus treibt keinen Stein beiseite, er hilft sie uns mit seiner Kraft zu überwinden. Man kann keine Steine, also Schwierigkeiten, umformen. Die Furche wird sonst krumm und schief. Ich muss die Ziegel festhalten, damit ich sie bei Schwierigkeiten nicht verliere. Kraft für die Arbeit ist dann das Wichtigste. Dabei hilft einem Gott, denn er ist der Mittelpunkt unserer Nachfolge und wird uns mit seinen Augen leiten und uns helfen, die Ziegel in richtiger Art und Weise zu führen. Dass Gott auch dies wirklich tut, steht im Psalm 32, Vers 8. Nach Luther Übersetzung heißt es dort: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Amen.
Amen.